Heute zu Gast der Geschäftsführer der NFL in Deutschland, Dr. Alexander Steinfort, und als Co-Moderator mein Stammgast Sven Schmidt.
Das Spannende ist, dass viele Geld, ja, die Clubs gehören zwar Milliardären, aber am Ende hilft es denen ja insofern gar nicht, weil durch Themen wie Salary Cap zum Beispiel hast du dadurch gar keinen großen Wettbewerbsvorteil, sondern der wird ja wieder geschaffen, ja, durch das Draftpick-System, durch die Ausgeglichenheit in der Liga insgesamt, sodass ja eigentlich fast so die Frage ein Stück weit in den Hintergrund tritt, wem gehören sie, sondern wenn du halt mal zwei schlechte Jahre gehabt hast, dann bist du halt zwei Jahre später mit einem guten Coach auf einmal wieder oben, weil du die ersten Draftpicks gezogen hast, ne?
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Wir sitzen hier in Downtown Los Angeles im LA Convention Center, so einem Kongresszentrum, wo ganz viele Medien sich aufgebaut haben, ganz viele verschiedene so Booths sind. Ich sehe hier gerade NFL Radio, Sirius FM, ganz viele Prominente laufen hier so rum, und wir haben hier einen kleinen Bereich bekommen, wo wir einen Podcast aufnehmen dürfen mit dem Geschäftsführer halt der NFL in Deutschland. Seit einigen Wochen ist der Alex da im Amt, und Sven und ich sind ja ohnehin in der Stadt, um den Super Bowl zu sehen, wurden da eingeladen, jetzt hier ein Gespräch zu führen und zu verstehen, wie das Business-Phänomen Super Bowl funktioniert und wo auch der ganze Erfolg in Deutschland herkommt. Die NFL ist de facto nach bestimmten Kriterien, werden wir auch gleich hören, die zweiterfolgreichste Sportart mittlerweile nach Fußball in Deutschland. Ziemlich unglaublich. Und generell ist ja beim Football ziemlich vieles unglaublich. Das ganze Business-Phänomen Super Bowl ist halt ziemlich krass. Darüber sprechen wir auch, die Implikationen auf die Bundesliga. Und wir haben Sven Schmidt zum ersten Mal, glaube ich, hier als Co-Host aktiv. Der Sven und der Alex, die kennen sich schon ein bisschen länger. Der Alex hat eine relativ schillernde Laufbahn schon hinter sich im Digital- und Sportbereich. Also das alles ist gleich hier zu hören sein. Das Ganze wird aufgezeichnet an einem Freitag, übermorgen Super Bowl. Wir hängen so lange hier in LA rum, und ja, ich freue mich natürlich auf das Spiel. Alle freuen sich auf das Spiel. Die ganze Stadt ist sozusagen im Super Bowl Vibe, und wenn ihr das halt hört, dann ist vielleicht Sonntag und abends ist das Spiel dann nachts oder nachts im Fernsehen, oder ihr hört es am Montag oder Dienstag, dann ist das Spiel vielleicht schon vorbei. Aber trotzdem, die Geschichte des Footballs in Deutschland geht ja irgendwie weiter, und darüber sprechen wir jetzt. Auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Alex und Sven. Moin Alex, moin Sven.
Moin.
Moin. Also, ich bin wirklich begeistert, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Ihr macht hier eine Riesenshow. Irgendwie, wenn der Podcast ausgeschaltet wird, ist an dem Tag Super Bowl. Wir nehmen es auf am Freitag, zwei Tage vorher. Wie bist du zur NFL gekommen? Wie ging's los?
Also offiziell bin ich ja noch gar nicht so lange dabei. Letzte Woche Dienstag ersten Tag gehabt, hatte aber die Chance, da in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen hinter den Kulissen mitzuwirken. Wie bin ich da hingekommen? Habe die letzten Jahre einfach im Sport verbracht, die eine oder andere Station hinter mich gebracht.
Sag mal ein paar.
Angefangen bei Man United, dann in die Bundesliga gewechselt, bei Fortuna Düsseldorf Zeit verbracht, DFL ein bisschen parallel gemacht und jetzt zuletzt im olympischen Umfeld bei der Vermarktungsagentur vom Deutschen Olympischen Sportbund und jetzt bei der NFL.
Und du warst aber Rocket vorher mal?
Genau. Angefangen in der Beratung, dann Rocket und dann im Sport gelandet.
Okay. Also das heißt, Digital-Business ist dir vertraut und Sport-Business ist dir auch vertraut?
Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ich meine, Leute wie du und Sven stecken natürlich noch tiefer im Digital-Business drin, aber zumindest habe ich da auch ein bisschen Zeit verbracht.
Und bei Rocket irgendwelche nennenswerten Ventures, was hast du da gemacht?
Also ich war, wann war das? Ist auch schon jetzt über 10 Jahre her, zu Rocket gekommen. Klassiker eigentlich damals, Beratung gemacht, nach 2 Jahren in Berlin zu Rocket gewechselt und bin damals zu Wimdu gegangen. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Damals relativ gut finanziert gewesen und bin reingekommen, nachdem eigentlich klar war, dass es nicht an Airbnb verkauft wird. Das war damals natürlich auch die Wette. Und als versucht worden ist, das dann in ein, sagen wir mal, nachhaltiges Geschäftsmodell zu verwandeln, bin oder weiterzuentwickeln, bin ich dann dazu gestoßen, habe damals dann Online-Marketing und Marketing insgesamt gemacht und genau 2013 war es glaube ich zu Rocket gekommen.
Jetzt für die Hörer so eine Olli-Anekdote von damals?
Ich habe relativ wenig mit ihm zu tun gehabt, weil ich glaube, er seinen Fokus immer dann auf die Geschäftsmodelle setzt, wo er glaubt, dass er diese noch verkaufen kann. Ja? Also insofern keine großen Überschneidungen persönlich mit ihm gehabt, habe damals dann auch so ein bisschen die Anekdoten noch gehört aus der Phase, als es verkauft werden sollte, als dann irgendwie die Leute von Airbnb drüben waren und das Büro nochmal voll gemacht worden ist, um eben einen besonders guten Eindruck zu machen. Aber also hab da nicht groß mit ihm zu tun gehabt, sondern eher so ein bisschen einfach diesen Rocket Spirit da aufsaugen können. Hat trotzdem total Spaß gemacht, war eine super lehrreiche Zeit, weil, ja, wie man es ja so sagt, gehst schnell von 0 auf 100, auch in Themen, wo du vorher vielleicht nicht so tief drin warst.
Und der Olli Samba, der NFL, ist Roger Goodell. Hast du Roger Goodell schon kennengelernt?
Ich habe ihn schon kennenlernen dürfen. Also schöner Vergleich. Ich weiß nicht, ob er 100% akkurat ist. Ja. Hatte jetzt mehrere Videocalls mit ihm. Kommen wir vielleicht wahrscheinlich gleich auch nochmal zu dem, was jetzt in Deutschland ansteht. Hatten jetzt am Mittwoch eine Pressekonferenz mit ihm, als wir verkündet haben, wo in Deutschland demnächst Spiele stattfinden. Und insofern schon ein, zwei Mal die Möglichkeit gehabt, mit ihm da Austausch zu haben.
Und jetzt bist du ja Deutschland-Geschäftsführer, Deutschland-CEO. Was heißt das im Tagesgeschäft eigentlich? Wie stellt man sich jetzt sozusagen das vor?
Ja, ist eine ganz spannende Rolle, weil also ich bin jetzt die erste Person, die dauerhaft in Deutschland angestellt ist. Das heißt, es geht jetzt viel eben darum, Dinge aufzubauen, weil in den letzten Jahren hat die NFL eben schon, wie ich finde, echt beeindruckende Wachstumsraten in Deutschland gehabt, was jetzt TV-Reichweite, was Consumer Products etc. anbelangt. Aber das war halt alles gesteuert aus London vor allen Dingen, aus den USA. Und jetzt geht es eben darum, genau das aus Deutschland herauszumachen und da nochmal die nächste Stufe zu erreichen. Also all die Themen, die uns beschäftigen, von denen wir glauben, dass sie auch in Deutschland funktionieren, da eben noch vor Ort weiterzutreiben.
Okay. Und sag mal, wie bist du dann am Ende da hingekommen? Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sich bewerben kann, sondern da kam irgendwann jemand gesucht und dann gab es einen Headhunter und der hat dich angerufen.
Ja, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Also meistens, Sport ist ja nochmal so eine besondere Branche, weil die Branche eigentlich relativ klein ist und wie du sagst, so die meisten Stellen werden dann nicht öffentlich ausgeschrieben. Ich hatte halt jetzt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, schon ein, zwei Stationen im Sport, hoffe da auch so ganz gute Arbeit gemacht zu haben und dann bist du irgendwann angesprochen worden. Eigentlich mit der Frage, kennst du irgendwen in deinem Netzwerk, weil der mich angesprochen hat, wusste, dass ich noch gar nicht so lange in meiner damaligen Rolle war. Dann habe ich mir angeschaut und habe gesagt, hey cool, das würde mich selber interessieren, ja, kann ich da in die Gespräche reingehen.
Okay, und sag mal, was ist für ein Business, auf das wir da schauen? Also die NFL in Deutschland, reden wir jetzt irgendwie, ja eigentlich schon, wenn ich jetzt richtig interpretiere, von der zweitgrößten Sportart de facto in Deutschland nach Fußball.
Ich glaube, es hängt immer davon ab, aus welchem Winkel du dir das anschaust. Ne? Wenn du über aktive Sporttreibende sprichst, dann ganz klar, dann Turnen in Deutschland, was ich vorher auch nicht wusste, die haben glaube ich 5-6 Millionen Mitglieder, ja, ist nach Fußball der mitgliederstärkste Sport. Aktive wirst du mit American Football in den nächsten Jahren nicht auf die Nummer 2 kommen, obwohl da echt ganz stark gewachsen ist. Ich glaube, einer der stärksten, am stärksten wachsenden Sportarten, aktiv treibender, aber eben auf, ja, sagen wir mal, einem relativ niedrigen Niveau gestartet. Aber bei den anderen Dingen, die wir uns anschauen, ja, also was geht TV-Reichweite an, was geht gerade Merchandising zum Beispiel an, welche Reichweiten generierst du auch digital? Sind wir in manchen Punkten schon entweder Nummer 2 oder, also ist auf jeden Fall das Ziel, was wir uns setzen, perspektivisch, ja, in den nächsten Jahren uns in die Richtung zu entwickeln.
Ja, und so ein Tag hat ja nur 24 Stunden. Das heißt, wenn die NFL mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann müssen ja andere Aufmerksamkeit abgeben. Das heißt, wenn ich dich jetzt als Totengräber der deutschen Handball-Bundesliga, der deutschen Basketball-Bundesliga und der deutschen Eishockey-Bundesliga bezeichne, ist das wie ein Lob, oder?
Dann würde ich das nachhaltig abstreiten, ja. Ist auch ganz klar erklärt, dass
Bescheidenheit ist auch so ein Zier, oder? Ja.
Also unser Ansatz ist es nicht, jetzt stärker in Deutschland aktiv zu werden und irgendwem etwas wegzunehmen, ja. Du hast zwar recht, der Tag hat nur 24 Stunden, aber am Ende konkurrierst du da auch mit einem Netflix, mit einem Spotify, ja, mit guten Podcasts. Und ich glaube, dass es nicht so ist, dass man nur einer Sportart folgen kann, ja, sondern wir sehen es ja auch bei den Leuten, die jetzt in den letzten Jahren NFL-Fans in Deutschland geworden sind. In der Regel haben die andere Sportarten, die sie auch verfolgen.
Was ich ganz spannend fand, jetzt bei der Pressekonferenz, dass ihr die DFL als Partner anseht. Ich hätte jetzt zumindest aus DFL-Perspektive gesagt, also wäre ich Donato Hopfen, ja, hätte ich jetzt gesagt, die NFL ist für mich eher eine Gefahr und das unterstütze ich nicht. Wie habt ihr sozusagen die DFL zum Freund gemacht?
Also erstmal ist es so, das muss man glaube ich festhalten, dass wenn man sich ein NFL-Spiel in Deutschland anguckt, ist es ja ein extrem komplexer Prozess, sowas auf die Beine zu stellen. Da geht es nicht nur um Logistik, ja, wo du auf einmal nicht von 11 Spielern, sondern von insgesamt 120 Spielern plus Staff etc. sprichst, sondern allein schon, was den Spielplan anbelangt. Ne? Du guckst jetzt auf 2022, du guckst 23, 24, 25 und du weißt, dass das Fenster einfach extrem klein ist, wo du überhaupt Spiele veranstalten kannst, weil jedes Bundesliga-Stadion muss eben grundsätzlich an Spieltagen für die Bundesliga vorgehalten werden. Das heißt, wir brauchen da auch den ganz, ganz engen Austausch mit der DFL und den Austausch gab es vorher.
Dass ihr das gut findet, ist mir schon klar. Aber der Feind in meinem Bett, ich will jetzt verstehen, warum das für die DFL gut ist.
Also deswegen gab es da unter Christian Seifert auch schon einen guten Austausch und jetzt eben genau in dem Prozess, wo wir konkreter geworden sind mit den Städten, sind wir da auch in den engen Austausch mit der DFL gegangen, weil, Sven, und da komme ich jetzt auf deine Frage zu sprechen, am Ende ist es so, dass es tatsächlich meine Sicht darauf unterschiedlich oder Interessen gibt, die auf den beiden Seiten natürlich unterschiedlich gelagert sind, die sich aber extrem gut ergänzen, weil als NFL, wir als NFL, ja, erster Schritt nach Deutschland oder erster großer Schritt ein Spiel, klar.
Muss man sagen, für alle, die mitbekommen haben, ist jetzt auch heute hier nochmal angekündigt worden, in den letzten Tagen rausgekommen, es gibt jetzt pro Jahr ein NFL-Spiel in Deutschland und zwar in Frankfurt und in München, das erste in München jetzt irgendwie in diesem Jahr, Ende des Jahres. Das ist ja auch eine ganz große News. Wir reden da von einem Business Case, müssen wir darüber sprechen, von 30, 40 Millionen, das so ein Spiel ausmacht, ne?
Genau, kommen wir dann vielleicht gleich noch relativ drauf.
Aber jetzt nochmal zu dem Punkt zurück. Warum lässt sich die DFL auf eine Partnerschaft mit euch ein? Die könnten ja auch sagen, ich halte die NFL lieber aus Deutschland raus, denn ganz offen, ich als DFL hätte lieber die Einäugigen, die Handball-Bundesliga, Eishockey- und Basketball-Bundesliga als Konkurrenten als die NFL, weil die ist ja besser als ich.
Also am Ende ist das eine Frage, die musst du wahrscheinlich der DFL stellen, aber ich sag aus meiner Sicht und ich habe ja auch, saß mal in der Internationalisierungskommission der DFL und habe genau über diese Themen auch mitdiskutieren dürfen. Die DFL und der deutsche Fußball insgesamt, Thema Wachstum, wo kannst du wachsen, hat natürlich ein eigenes Interesse, zum Beispiel die USA als großen Markt noch stärker zu bespielen. Und wenn du dann überlegst, mit wem tust du dich da zusammen oder mit wem macht es Sinn zu kooperieren, dann guckst du auf die USA und siehst mit Abstand die NFL, größte, stärkste Liga, stärkste Marke. Wenn wir also über Partnerschaft sprechen mit der DFL, geht es eben genau darum zu sagen...
Was gibt ihr denn? Also die Frage kann man ja machen, was gibt ihr der DFL? Was die euch geben, ist klar, die lassen euch quasi in die Stadien rein, die lassen euch in ihren Zeitplan rein, aber was gibt ihr der DFL konkret?
Also das ist genau die Frage, die wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beantworten werden und ich glaube, das steht sogar in der Pressemitteilung drin, dass wir jetzt in, ich glaube, bis März, April Arbeitsgruppen mit der DFL aufsetzen werden, um genau diese Fragen zu beantworten. Wie kann man eigentlich diese Zusammenarbeit vertiefen? Weil ja, wenn es um Reichweite, wenn es um TV-Kontakte, wenn es um diese Themen gibt, da hat die DFL ein starkes Interesse in den USA und wir haben natürlich, ja, Thema Spielplangestaltung, aber auch ganz viele andere Themen, natürlich das Interesse nicht als Eindringlinge in die deutsche Sportlandschaft zu kommen, sondern da eng zusammenzuarbeiten.
Alex, du antwortest ja sozusagen wie so ein amerikanischer Medienprofi. Never accept the premise of the question. Aber jetzt mal, du warst bei Man U, du warst bei Fortuna, also ein kurzer Fußball-Exkurs. Ja? Also wenn du dein ganzes angespartes Vermögen setzen müsstest auf die Premier League und die Bundesliga, jetzt nicht irgendwie Jein sagen, sondern jetzt Premier League oder Bundesliga, dein Vermögen.
Gib mir ein paar Minuten, ne?
Alter, boah, nein! Dann lass uns kurz, wir sitzen ja hier, bevor wir jetzt zu stark in die deutschen Themen einsteigen, eigentlich haben wir die Chance, dass wir jetzt in L.A. Ist es Super Bowl, lass uns ein bisschen über den Business Case Super Bowl sprechen. Sven und ich haben uns in der Vorbereitung gefragt, ob der Super Bowl wirklich so eine Art Unicorn ist. Ob man jetzt hier am Sonntag an dem Tag de facto 1 Milliarde Umsatz machen kann. Ist das so? Weißt du das überhaupt? Wahrscheinlich nicht, aber wie schätzt du es ein?
Am Ende guckst du dir natürlich an, oder welche Erlösströme würdest du dir dabei angucken, ne? Und ich glaube, wenn du allein Informationen zusammennimmst, die öffentlich verfügbar sind, ja, wenn du zum Beispiel anguckst, was macht ein TV-Sender mit Werbung dieses Jahr im Super Bowl? Ich glaube, es sind 450 Millionen Dollar, die NBC über die Spots reinholt, ne? Kannst dir Ticketing anschauen, da sind die Preise auch in den Medien relativ viel gespielt worden. Das kannst du zusammen rechnen, dann hast du noch Werbung, ja, Sponsoring, was dazu kommt.
Man kommt an die Milliarde wahrscheinlich so knapp ran.
Also allein aufgrund der öffentlich verfügbaren Informationen wirst du, glaube ich, nicht weit davon entfernt sein.
Was ja auch interessant ist, weil die ganze Diskussion aus Deutschland, auch da Bundesliga ist ja eine ganz andere. Da ist die hohen Ticketpreise, die hier einfach klaglos akzeptiert werden, würden das ja in Deutschland nie. Schon erstaunlich, oder? Was man hier sozusagen Tickets ab für 1000 Euro, das günstigste Ticket, glaube ich, ne?
Genau, ich glaube, dieses Jahr sind es ja ungefähr in der Region das günstigste Ticket. Ich glaube, es ist eine ganz andere, zum einen eine ganz andere Historie, deutscher Sport, US-Sport. Ja, da ist klar, das ist Business, da geht es auch darum, Geld zu verdienen, was ja in Deutschland zumindest immer schwieriger ist zu verargumentieren und auch so das Ganze zu positionieren. Es wird aber auch in den USA, und das merkt man, wenn man dann mit Fans spricht, auch als so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte gesehen. Ja, du redest jetzt nicht hier über eine Dauerkarte, die du dir jedes Jahr wieder kaufst, sondern wenn dein Club es mal in den Super Bowl schafft, dann versuchst du da irgendwie hinzukommen. Und ja, da gibt es auch viele Leute, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben.
Das heißt, du sagst, alle New England Patriots-Fans sind eigentlich jetzt insolvent, weil die hatten irgendwie 10 Once-in-a-Lifetime-Chancen in den letzten 15 Jahren.
Sagen wir so, sie hatten auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg in den letzten Jahren und hatten, also es ist ja so, die Nachfrage nach dem Spiel, das sehen wir jetzt auch in Deutschland, die übersteigt ja bei Weitem das Ticket oder die verfügbaren Tickets. Deswegen, selbst wenn du sagst, es ist eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, ja, nicht jeder schafft es überhaupt, da an die Tickets
zu kommen. Du wolltest ja verkünden heute eigentlich, dass Maschinensucher und OMR das Ticketing-Geschäft für das NFL-Spiel in München übernehmen, ja? Und das war eigentlich der ausgemachte Deal hier für den Podcast, ne?
Das wäre ganz cool, weil das Ticketing ist ja, glaube ich, gut gelaufen. Also es gibt ja die Information, dass das irgendwie, ne, ins Bayern-Stadion, da passen wie viele Leute rein bei einem NFL-Spiel? Was ist das, 60.000, 70.000?
Ja, also man muss ein paar Sitze rausnehmen, um es NFL-ready quasi zu machen, aber ja, zwischen 60 und 70.
Und was hättet ihr verkaufen können an Tickets da?
Also wir haben eine Seite geschaltet, wo man Interesse hinterlegen kann, wenn man Tickets haben möchte, die ist, obwohl wir einen guten Server haben, direkt am Anfang zusammengebrochen. Wir sind jetzt nach 2 Tagen bei 250.000 Ticket-Requests und ja, Ticket-Kollegen eben nochmal gesagt, im Durchschnitt ordert ein Fan 3 Tickets.
Das heißt, man hat jetzt schon de facto ein Gefühl für 500.000 an Ticket-Nachfrage, die es gäbe, wenn man das irgendwie...
Genau, also wenn du die 3 zugrunde legst, dann sogar 750.000.
Ja.
Du hast also viele neue LinkedIn-Freunde jetzt?
Ich habe viele viele neue LinkedIn-Freunde, aber nee, tatsächlich auch ganz spannend, viele, von denen ich es auch gar nicht wusste, die mir geschrieben haben, hey, ich bin seit Jahren großer Football-Fan und wann gibt's denn Tickets und wie kann man rankommen? Das ist etwas, ja, wenn man jetzt von außen auf den Football schaut, man hört zwar immer so einen Freundeskreis, wie viele Leute da vielleicht in den letzten Jahren sich haben für begeistern können, aber tatsächlich von ganz vielen Leuten gehört, wo ich es gar nicht wusste, die gesagt haben, hey, ich stehe sonntagabends auf oder bleib lange wach, um mir die Spiele anzugucken, wie komme ich an Ticket?
Wie viele Deutsche gucken jetzt den Super Bowl? Also was kann man das so aggregiert über, das gibt es ja bei der Zone, das gibt es bei ProSieben, wie viel werden es in Summe sein, was meinst du?
Also letztes Jahr waren es über 2 Millionen und da muss man halt ja im Auge behalten, dass es natürlich eine Uhrzeit ist, wo du sonst nie an solche Werte rankommst. Ja, ich glaube, Einschaltquote oder Marktanteil ist da über 80%, ja, nagel mich nicht drauf fest, aber ja, in den letzten Jahren auch, ich glaube vor ein paar Jahren war es noch 1 Million und da siehst du dann ungefähr die Wachstumsrate, die es in Deutschland gehabt hat.
Ja, und jetzt, das darf ich ja nicht sagen, also der Philipp darf es nicht selbst sagen, ich darf das sagen, ihr habt ja jetzt dieses Jahr beim Super Bowl hier in L.A., kopiert ihr ja so ein bisschen das OMR-Festival, indem ihr in der Halbzeitshow ja auch auf diese ganzen Hip-Hop-Stars setzt, oder? Also sozusagen der Jay-Z ist der Philipp Westermeier der NFL?
Der ist ja gar nicht da.
Aber er organisiert
das doch, glaube ich.
Ja, ja. Ja, kann man so sagen. Also am Ende ist das ja, glaube ich, auch, wenn wir darüber sprechen, was macht American Football aus, was macht's besonders, ist, glaube ich, diese ganz enge Verbindung zwischen Sport und Entertainment. Und das hast du, oder ich, mir zumindest wäre es jetzt in wenigen anderen Sportarten, vielleicht noch so ein bisschen in Trendsportarten oder ja, die ganzen Red Bull-Geschichten, die es so gibt, wo es sehr nah beieinander ist. Aber wenn du jetzt so die klassischen großen Sportarten in Deutschland anguckst, da wird es ja eher immer kritisch gesehen, ne? Wenn man sich anschaut, irgendwie Helene Fischer mal in der Halbzeit und so weiter, da gibt's nachher eher den Shitstorm. Hat es gegeben und hier ist es ja so das Highlight, auf das alle hinfiebern und auch ein sehr unter- oder niedrigschwelliger Einstieg in den Sport. Wenn man so im Freundeskreis rumhört, sind es ja auch viele, die sagen, hey, ich habe vielleicht noch gar nicht alle Regeln verstanden, aber ich weiß jetzt, dass Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem in der Halbzeit auftreten, das will ich mir nicht entgehen lassen. Und das sieht man hier eigentlich in allen Bereichen, können wir gleich nochmal vertieft drauf eingehen, wie eng das hier zusammenhängt und gerade in L.A. natürlich jetzt.
Ich wollte sagen, L.A. ja der perfekte Standort. Wird der wärmste Super Bowl, glaube ich, der Geschichte, 27 Grad, ein Monsterstadion und ist natürlich jetzt für euch auch für die NFL super, dass jetzt gleich de facto mit den Chargers und den Rams A, zwei Teams wieder in L.A. sind und die Rams auch noch im Super Bowl sind.
Ja, also nächstes Jahr ist ja Phoenix, Arizona, da könnte es noch wärmer werden, ja. Aber ich habe auch gehört von Leuten, die seit 20 Jahren dabei sind, so warm war es noch nie im Februar beim Super Bowl. Du hast vollkommen recht, das ist eigentlich die ideale Location, wenn du genau das verkörpern oder zum Leben erwecken willst, was die NFL ausmacht, ne? Diese Verbindung zwischen Entertainment und Sport. Ich war gestern bei einer Preisverleihung, als der MVP der Saison gekürt worden ist. Und wenn man sich da normalerweise Preisverleihung im Sport, ja, hat immer so ein bisschen oder hat, kann gerne mal so ein bisschen was Angestaubtes haben. Preise wurden da gestern von Katy Perry, Kelly Clarkson etc. verliehen, ja. Da siehst du, wie eng das beieinander liegt und hier mit der Location alle wohnen sie nebenan, passt das
ist natürlich
super.
Ist das auch der Weg, den du jetzt versuchst bei dem deutschen Spiel? Also wird es zum Beispiel da auch jetzt eine Halbzeitshow geben in München bei dem ersten Spiel? Sowas würde ja Sinn machen eigentlich.
Ja, also das ist alles jetzt noch nicht im Detail definiert.
Helene Fischer, oder?
aber wenn wir zum Beispiel nach England schauen, da gibt es ja schon seit 2007 die internationalen Spiele der NFL. Da ist es auch so, dass es immer ein Music Act in der Halbzeit gibt. Das passt natürlich extrem gut zusammen. Und dann geht es darum, okay, wie versuchst du das in Deutschland zu positionieren? Und am Ende, ja, so ein bisschen wahrscheinlich der Mittelweg, dass wir zum einen versuchen, diese All-American Experience, also wirklich dieses Stars and Stripes und das, was die Leute halt über den Fernseher kennen, aber natürlich auch mit einem deutschen Touch, ähnlich wie es in London ist, das in der Form nach Deutschland bringen wollen.
Ich glaube, in der Allianz Arena darf immer nur Sarah Connor die Nationalhymne singen, oder?
Ja, ich erinnere mich dran, aber ich glaube, das übersteigt jetzt mein Paygrade, ja, um das zu entscheiden.
Aber erklär uns ein bisschen, wie willst du das Spiel in Deutschland irgendwie jetzt sozusagen hip machen? Muss man das, also verhandelst du noch gerade mit Fernsehanstalten oder Übertragungspartnern oder ist das alles schon geklärt?
Also die Fernsehverträge, die laufen noch mit DAZN und mit der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die haben die Rechte im Moment und die werden entsprechend auch das Spiel für Deutschland übertragen. Am Ende ist es aber so, wir haben jetzt in den letzten Wochen, und da war es ein extrem kurzer, anstrengender Prozess, diese Auswahl gemacht. Städte haben sich beworben, aber nicht nur Städte, sondern die entsprechenden Fußballclubs, die Bundesländer, die Stadionbetreiber. Und da haben wir eben über die letzten Wochen und Monate geguckt, welche Pakete passen am besten. Und jetzt wissen wir, wo wir spielen, aber in welcher Form, ja, wie sieht zum Beispiel das Thema Entertainment, wie sieht das Thema Tailgate aus? Das ist ja so dieses amerikanische Ding, dass du eigentlich 3 Stunden vorher mit dem Auto hinkommst.
Da muss ich mal sagen, der wäre Düsseldorf mit den Messeparkplätzen viel, viel besser gewesen. In München gibt's dieses Parkhaus und in so einem Parkhaus Tailgating zu machen, ist echt nicht gut.
Also anders, wie kam es auf München? Das ist ja die Frage. Also ihr habt jetzt München und Frankfurt wegen der Flughäfen oder wegen der Stadiengröße oder weswegen?
Ja, also Düsseldorf war ja die dritte Stadt, die noch in der Auswahl war. Und als Düsseldorfer habe ich natürlich auch große Sympathien dafür gehabt. Aber am Ende ging es darum, das beste Gesamtpaket zu bekommen. Und da spielen also ganz unterschiedliche Faktoren rein. Zum einen natürlich, wie sieht der Business Case aus? Ja, kannst du dir das wirtschaftlich leisten und macht das Sinn, das in dem Kontext zu machen? Da geht es um Fragen wie viel Plätze gibt's, wie viel Hospitality gibt's etc. Dann geht es darum, wie ist die Infrastrukturanbindung, Flughafen etc., was du gerade gesagt hast, wie viele Hotels gibt die Stadt bzw. der Club ist gebeten, Trainingsplätze zur Verfügung zu stellen. All diese Dinge haben wir uns angeguckt und am Ende natürlich auch, ja, was zum Beispiel ist die City Brand? Ist das eine Strahlkraft, die dann auch auf die NFL zurückspielt? All die Dinge zusammengenommen haben halt dann auch nicht dieses eindeutige Bild gegeben, sondern wir haben gesagt, hey, München und Frankfurt haben beide extrem sich drum bemüht und einen extrem starken Bid abgegeben. Und so ist es dann zu diesem alternativen oder ja, zu diesem Two-City-Approach gekommen.
Ja, sehr, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja. Ich wäre natürlich genauso wie du für Düsseldorf gewesen. Und Rhein-Fire war ja damals schon ein richtig großer Erfolg. Ja. Also Frankfurt Galaxy und Rhein-Fire, glaube ich, damals die beiden Standorte. Du hast aber gerade nochmal die Rechte angesprochen. Du hast ja gesagt, The Zone und Pro701 haben jetzt noch für die nächste Saison die Rechte. Und danach werden die neu ausgeschrieben?
Also genau, die Verträge laufen noch. Du bist sowieso natürlich immer dabei zu gucken, wie kannst du dein Medienprodukt optimieren, weiterentwickeln. Ich glaube, alle, die jetzt American Football in den letzten Jahren verfolgt haben, sehen auch und wissen, dass das auch unsere Medienpartner einfach einen extrem großen Anteil daran haben, was in den letzten Jahren passiert ist. Weil am Ende muss man ja so ehrlich sein, wenn man nochmal 5, 6, 7 Jahre zurückspult, da hat American Football, da hat die NFL in Deutschland ja schon eher ein Nischendasein gehabt und zusammen mit den Medienpartnern, mit der Positionierung der Produkte ist eben das in den letzten Jahren gelungen.
Das heißt, ProSieben hat am Ende euch sehr viel Value kreiert, weil ProSieben war ja dann diejenigen, die das an die Hand genommen haben mit RAN und NFL, das sozusagen auch an der Person Coach Esume richtig hochzuziehen, kann man so sagen?
Ja, also die haben einen ganz großen Anteil daran, ja. Und nicht nur Pro7 Sat.1, The Zone, wir haben auch Partnerschaften mit Bild etc. zum Beispiel, ja, wo Content distribuiert wird. Am Ende ist ja die Frage, und die würde sich mit Sicherheit jede Sportart stellen, die jetzt versucht, neu oder stärker in einen Markt reinzukommen. Wie machst du es? Wie machst du es in einem Land, was natürlich historisch extrem Fußball geprägt ist, wie Deutschland? Und diese unterschiedliche Art der Ansprache, ja, du hast Coach Esume erwähnt, ein Icke, anfangs ein Frank Buschmann, die haben natürlich extrem großen Anteil daran, dass da in den letzten Jahren das passiert ist, was passiert ist, weil du musst, glaube ich, das Ganze anders platzieren, positionieren als jetzt, ja, 18 Uhr Sportschau und du hast deine, sagen wir mal, bekannten 5 Minuten, 6 Minuten Zusammenfassung, sondern das Ganze digitaler, jünger auch zu verpacken und vielleicht auch mit weniger Scheuklappen, als es dann bei, ja, sagen wir, schon länger im Markt präsenten Sportarten möglich ist.
Du sagst also, wie John Madden sozusagen die NFL-Moderation oder Kommentierung neu erfunden hat, ist sozusagen Coach Esume, der deutsche John Madden?
Also, vielleicht musst du nochmal erklären, wer John Madden ist.
Ja, John Madden war ja einer der erfolgreichsten NFL-Trainer. Ich glaube, mit einer riesen sozusagen Gewinnquote, glaube ich, da top ab über 100 Spiele. Ich glaube, mit den Oakland Raiders, der dann relativ früh als Coach, Moderator, Kommentator geworden ist und sozusagen mit seinen Begrifflichkeiten, die ja auch in den allgemeinen amerikanischen Sprachgebrauch übergegangen sind, sozusagen die Art, wie NFL-Spiele im amerikanischen Fernsehen damals bei den großen drei Networks kommentiert worden sind, sozusagen neu erfunden hat und damit für sich selbst eine unglaubliche Marke geschaffen hat. Und glaube ich, das Lustige ist ja, in Anführungsstrichen, der hat, glaube ich, Flugangst gehabt, der ist ja vor kurzem verstorben, der John Madden, und ist dann immer mit seinem Wohnmobil von Spiel zu Spiel gefahren. Und ich glaube ja, wenn man sich anguckt, die NFL in den USA, einmal durch John Madden sozusagen Schub bekommen und dann nochmal hat ja Fox sozusagen als viertes Network die Rechte erworben, hat auch nochmal die Präsentation der Spiele anders gemacht. Und wenn man das beides sich anguckt, was das jemand für eine Sprungstelle gegeben hat in der NFL und dann schon fairerweise sagt, die Art, wie Pro701 Max die NFL präsentiert hat und wie auch ein Coach Esume, Leute, die vielleicht nicht mit allen Regeln 100% sozusagen vertraut sind, an das Spiel herangeführt hat und auch mit einer Art, wie er halt wahrscheinlich eine neue, junge Zielgruppe sozusagen wie so eine Art Community gebildet hat. Da muss man schon sagen, Respekt. Deshalb glaube ich schon, klar ist der Vergleich jetzt nicht 1:1 übertragbar, aber schon zu sagen, dass er dort eine junge Zielgruppe an die NFL herangeführt hat und auch sozusagen gebunden hat, auch wenn man vielleicht nicht alle Regeln zu 100% versteht. Und dafür gibt es ja dann auch Game Pass für die Leute, die komplette Nerds sind.
Ja, also du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Es ist aber natürlich nicht nur Coach Esume, ja, der hat, glaube ich, da ganz viel geleistet, ist einfach ein total sympathischer Typ und ja, ist vom Fach. Aber ich glaube, das zeigt nochmal, wie wichtig Talent eben auch ist, ja, wie wichtig es ist, die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu haben. Weil wenn du es nicht schaffst, gerade in so einem Sport wie American Football auch immer wieder so den Schritt auf die Fans zuzugehen, zu erklären, ja, den Einstieg zu erleichtern, ist es eben umso schwieriger, neue Fans dafür zu gewinnen. Und das Spannende ist in Deutschland, dass ja, wo die NFL in den USA im Moment so ein bisschen damit zu kämpfen hat, okay, ja, Zuschauer werden älter, ist in Deutschland genau das gegenseitige Phänomen zu sehen, dass eben in den letzten Jahren extrem viele junge Leute American
Football spielen. Spannende Frage. Sorry, Philipp, dann darfst du auch wieder. Ich will das nicht monopolisieren. Die NBA hat es ja geschafft, sehr viele junge Leute an sich zu binden in den USA, weil man da letztendlich, ich sag mal, so eine Influencer-Kultur lebt, in dem einen Durant oder halt auch ein Harden oder halt irgendwie Embiid, die sind alle für sich sozusagen eigene Marken. Und die NFL wird ja jetzt nicht so stark getrieben, vielleicht mit Ausnahme von Tom Brady oder Patrick Mahomes, von solchen einzelnen Marken. Sicherlich auch für das Produkt 60 Spieler und nicht 5, einen Helm und so weiter. Ja, und ist das sozusagen eine Herausforderung der NFL, in den USA noch mehr sozusagen das zu schaffen, was Nate Silver mit der NBA geschaffen hat?
Ja, am Ende ist es ähnlich wie im Wintersport, ne? Wenn du dir Eishockey anguckst, wenn du dir Abfahrt anguckst, die haben alle einen Helm auf, ja. Das heißt, die Gesichter sind Beispiel Fußball, Beispiel Basketball einfach weniger präsent und ja, größerer Squad, mehr Leute im Team. Du musst einfach erstmal deutlich mehr Namen auswendig lernen und kennenlernen, bevor du eben diese People-Brand schaffen kannst. Du hast da natürlich die Leuchttürme, wie jetzt ein Tom Brady, der nach der Saison gesagt hat, okay, nach 22 Jahren ist Schluss. Das hilft natürlich.
Oder auch nicht, ja.
Oder auch nicht. Ja. Das hilft natürlich total und insofern ist es vielleicht auch einer der Gründe, warum du umso mehr versuchst, diese Verbindung zwischen Sport und Entertainment herzustellen, weil am Ende sind das natürlich deine Multiplikatoren, die das Ganze noch stärker raus in die Welt tragen, als es dann ja vielleicht noch der 58. Spieler des Kaders machen kann.
Aber wie erklärst du das denn, dass es in USA eigentlich abnehmendes Interesse gibt bei den jungen Leuten und in Deutschland zunehmendes? Also ist das einfach, weil es hier neuer ist oder wie kommt das?
Genau, abnehmend ist auch total relativ jetzt, ja. Also man hat einfach gesehen, dass das so ein bisschen in den letzten Jahren gerade der Altersdurchschnitt höher geworden ist bei den Zuschauern beim Super Bowl zum Beispiel. Warum es in den USA so ist, ja, ich meine, kann ich dir jetzt nicht genau beantworten. Die Marke ist aber ja einfach seit Jahrzehnten präsent und mit Abstand die größte Sportmarke und wahrscheinlich irgendwie mit Alterung der Gesellschaft insgesamt einhergehend. Ja.
Wobei es ganz spannend ist, die Saison sind die in den USA, die NFL-Einschaltquoten relativ stark gestiegen. Ja, natürlich auch die Playoffs waren ja, glaube ich, bis auf die Wildcard-Runde oder die erste Runde letztendlich auch mega spannend. Und teilweise sind auch die Qualifikation durch die jetzt 14 Plätze waren ja auch nochmal knapper, dadurch die letzten Spieltage spannender. Und das hat sich ja eigentlich in den Einschaltquoten extrem positiv bemerkbar gemacht. Also schon die Frage, ob da jetzt der Trend, der die Jahre vorher war, jetzt von der NFL auch in den USA umgekehrt worden ist.
Genau, das kann gut sein. Das werden wir wahrscheinlich erst in den letzten Jahren sehen. Aber ganz spannend, weil du es gerade erwähnst, finde ich, wenn du dir heute überlegen würdest, wie würdest du dir eigentlich das perfekte Sport, Entertainment, / Medienprodukt bauen. Da hast du, glaube ich, jetzt in den Playoffs ganz viel gesehen, was zeigt, warum die NFL relativ nah dran ist. Ja, das Thema Ausgeglichenheit, das Thema Spannung. Also fast jedes Playoff-Spiel ist ja wirklich erst mit dem letzten Kick oder dem letzten Touchdown entschieden worden. Du hast Außenseiter, die auf einmal hier, ja, dieses Jahr Cincinnati Bengals, die im Super Bowl auf einmal landen. Das sind ja ganz viele Zutaten, wo du sagst, hey, das spricht total dafür, dass es auch einen Zeitgeist bedient, wo du halt, ja.
Würdest du der Bundesliga empfehlen, auch auf Playoffs zu gehen? Das ist ja gerade die Diskussion, die es ohnehin gibt. Also wenn man in der NFL guckt, die Playoffs machen einen super Job hier.
Also ich bin jetzt nicht in der Position, da Empfehlungen auszusprechen und ich bin ja selber jemand, der nicht nur viel Zeit im Fußball verbracht hat, sondern der auch ja früher in der Kurve gestanden hat und da eher Traditionalist im Fußball ist. Ich würde mir, glaube ich, in der Bundesliga oder generell im Fußball mit Playoffs schwer tun, aber gleichzeitig ist die riesige Herausforderung ja für, sagen wir mal, die großen Organisationen im Fußball, wie kriegt man es hin, eben die Schere nicht immer weiter sich öffnen zu lassen, sondern die Spannung aufrechtzuerhalten.
Aber ist es nicht so, dass, ich meine, am Ende das Konzept ist, da gibt es Vereine bei uns in Deutschland und hier gibt es Milliardäre, so als quasi Konzept. Jeder Verein gehört einem Milliardär, anders geht's ja gar nicht. Wäre das der einzige Weg oder glaubst du, es gibt einen Zwischenweg?
Ich glaube, das Spannende ist ja, wenn man sich hier anguckt, du hast vollkommen recht, bis auf die Green Bay Packers, ja, die ja so ein bisschen im Streubesitz sind, sind die alle oder die meisten family-owned und viele auch schon seit Jahrzehnten. Ja? Also es ist gar nicht so, dass das ein Zuschussgeschäft ist, wo man sagt, anders als im europäischen Fußball, da kommt jetzt, weiß ich nicht, jetzt der Scheich und kauft Newcastle United und jetzt packt er da so viel Geld drauf und macht die aus dem Nichts auf einmal zum ja vielleicht ernsthaften Premier League-Anwärter, sondern das sind ja über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Und insofern ja auch mit einer gewissen Tradition dann einhergehen. Und ja, das Spannende ist, dass viele Geld, ja, die Clubs gehören zwar Milliardären, aber am Ende hilft es denen ja insofern gar nicht, weil durch Themen wie Salary Cap zum Beispiel hast du dadurch gar keinen großen Wettbewerbsvorteil, sondern der wird ja wieder geschaffen, ja, durch das Draftpick-System, durch die Ausgeglichenheit in der Liga insgesamt, sodass ja eigentlich fast so die Frage ein Stück weit in den Hintergrund tritt, wem gehören sie, sondern wenn du halt mal zwei schlechte Jahre gehabt hast, dann bist du halt zwei Jahre später mit einem guten Coach auf einmal wieder oben, weil du die ersten Draftpicks gezogen hast. Ne?
Also wie ist es für dich? Du hast im Vorgespräch kurz angedeutet, du hast auch schon mal präsentieren müssen, das Deutschland-Konzept vor einem Zoom-Call dann irgendwie mit 20, 25 Milliardären, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt.
Ja, also genau, wir haben das Thema, wo spielen wir in Deutschland, das ist jetzt nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern da gibt es natürlich auch innerhalb der NFL die Gremien, die abgeholt werden müssen. Das ist ein Roger Goodell als Commissioner, das ist dann das International Committee und da ist es so, da gibt es halt ja eine Reihe von Club-Ownern, ja, die Glazer-Familie, denen auch United gehört, Eigentümer der Chiefs etc., die da drin sitzen. Und ja, total spannende Erfahrung, dann in dem Kontext da auch das Thema zu platzieren, weil am Ende ja, müssen die das absegnen und müssen sagen, wir gehen das mit, weil die NFL ist am Ende eine Organisation, die ähnlich wie die DFL aus den Mitgliedern besteht und da eben ja, mehrheitsfähig sein muss, was geplant wird. Und, ja.
Neuer Partner bei uns, und zwar Lexware. Eine Firma, eine Marke, die ich schon lange kenne und die dafür bekannt ist, dass sie in vermeintlich recht langweiligen Nischen wirklich die Top-Angebote macht, zum Beispiel Software oder Weiterbildung rund um Fragen der Warenwirtschaft, rund um Buchhaltung, rund um private Finanzen, rund um Steuererklärung, Software und Informationen für Vereine, Dinge, die man einfach braucht, um unternehmerisch voranzukommen, insbesondere im Bereich kleinere und mittlere Firmen. Dafür steht Lexware und bietet halt sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal @selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de.
Zurück zum Podcast. Aber glaubst du nicht eigentlich, dass in den US-Sportarten schon nochmal die so einen Roger Goodell und sein Team schon mehr das Produkt beeinflussen kann als ehemals ein Herr Seifert und jetzt eine Frau Hopfen? Also sprich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei der DFL natürlich auch nochmal erste und zweite Liga, das heißt nochmal die Vereine untereinander auch nochmal ganz teilweise andere Anreizsysteme. Ich habe immer so das Gefühl, dass die DFL so ein bisschen so ein Riesentanker ist, der sehr, sehr schwer veränderungsbereit gemacht werden kann. Und das merkst du ja auch im gesamten Produkt. Also ich finde, da ist in den letzten 10, 15 Jahren ist da eigentlich kaum eine relevante Veränderung gemacht worden, obwohl sich die Welt drumherum, Social Media, Aufmerksamkeitsökonomie, neue Konkurrenz, neues Streaming total verändert hat. Und bis zum heutigen Tage gibt es kein eigenes Streaming-Produkt von der DFL, während die NFL mit Game Pass ja ein Produkt hat, was eine gewisse Klientel global extrem erfolgreich bespielt. Und du warst ja jetzt auch für die Fortuna, hast ja mit der DFL gearbeitet. Also ist mein Eindruck von außen? Kannst du den von innen bestätigen?
Ich glaube, wenn du jetzt auf die NFL schaust, ist es so, dass du einfach einen sehr homogenen Kreis an, Hauptverantwortlichen hast, ja, wenn du mal die Eigentümer so bezeichnen möchtest, ja, die haben in großen Teilen einen ähnlichen Hintergrund, in dem Sinne, dass sie wirtschaftlich erfolgreich selbst gearbeitet haben, dass sie ja so ein bisschen in vielen Fällen auch einem ähnlichen Umfeld entspringen. Und das macht es, glaube ich, insgesamt tendenziell leichter für die Liga, auch größere Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt ist es ja so gewesen, von der letzten zu diesen Saison das erste Mal von 16 auf 17 reguläre Saisonspiele hochgegangen. Das ist ja auch eigentlich eine riesige Veränderung, weil du auf einmal ja einfach deine Saison länger machst. Ja, das muss mit den Spielern verhandelt werden. Aber wenn du das in einer sehr homogenen Runde vereinbart, dann geht's, glaube ich, leichter. Im Fußball insgesamt musst du auch sagen, historisch geprägt, Fans einfach eine viel, viel stärkere Stimme. Und deswegen musst du ganz andere Abstimmungswege da wählen, um solche Änderungen durchzusetzen.
Glaubst du denn, noch einmal diese Fußballfrage zu stellen? Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wenn du jetzt sagen wir, was würdest du denn jetzt verändern, auch wenn du sagst, du darfst keine Ratschläge geben, aber wir können ja mal dieses Spiel spielen, was wäre wenn? Also dir würde die DFL komplett gehören, auch alle Vereine würden dir gehören. Was würdest du denn jetzt sozusagen mit deiner Erfahrung, du hast die Premier League gesehen, du hast Rocket gesehen, du hast den Beratungs-Background, du hast jetzt schon den ersten Eindruck von der NFL gesehen. Gibt's drei Sachen, die du sagen dürftest, die du jetzt sozusagen ohne anmaßen klingen zu wollen, die du mal in den Pool, in den Raum werfen würden wolltest?
Also großen Respekt für deine Hartnäckigkeit, Sven, aber da werde ich jetzt trotzdem keine Ratschläge geben. Aber sag du doch mal, was würdest du denn machen, Sven?
Also ich glaube, zum einen, ich würde gucken, dass ich die Fernsehübertragungen sozusagen dann auch unterhaltsamer sozusagen gestalte, indem ich gucke, dass ich eventuell noch mehr Zugang zu Interviews zu Spielern habe. Also sprich, dass ich das nochmal, das Produkt noch mehr emotionalisiere. Zweitens, ich glaube, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, glaube ich, ist der restriktive Umgang mit Rechten, gerade in Deutschland, wo man halt, glaube ich, die Vereine noch nicht mal selbst, du musst mich korrigieren, die dürfen noch nicht mal, die Fortuna durfte, glaube ich, zu deiner Zeit noch nicht mal die Tore selbst über soziale Medien teilen, weil, glaube ich, die Vereine keine Rechte haben. In der NFL darf jeder Verein im gewissen Rahmen, glaube ich, über Twitter, über Instagram auch Bewegtbild teilen. Also ich glaube, dass, wenn man merkt, dass man in der jungen Zielgruppe, ja, wenn man da das Aufmerksamkeitsspiel verliert, ob es nun gegen die NFL ist oder gegen Netflix oder gegen Amazon Prime TV, muss ich mich ja fragen, wie erreiche ich die? Ja, und da muss ich halt auf die Kanäle draufgehen und kann ich sagen, ja, aber ich habe jetzt ja irgendwie Sky die Rechte gegeben und damit habe ich mir selbst meine Handlungsfreiheit beschnitten. Das ist also irgendwie Punkt 2. Und Punkt 3, ich persönlich würde halt sagen, das ist ein Plattformgeschäft, die Bundesliga. Und in allen Plattformgeschäften als Nummer 2, 3 oder 4, jetzt mal Italien, Spanien, Deutschland, mal gesehen, die Plattform überleben in der Position nicht dauerhaft. Das heißt, entweder ja, würde ich halt mergen und sagen, ich mache mit der spanischen, französischen, italienischen, deutschen Liga eine Liga. Keine Ahnung, ja, wie ImmoNet und ImmoWelt gemerged sind, um dann sozusagen gegen ImmoScout eine bessere Position zu haben. Und darüber muss man halt nachdenken. Und ich glaube halt...
Also du bist für die Superliga ohne die Premier League?
Ich glaube tatsächlich, die einzige Chance, dass wir eine Relevanz bewahren und nicht zu einer reinen Fiederliga werden, wäre eine Liga, aber auch mit Auf- und Abstieg. Man kann sich ja vorstellen, irgendwie 7 deutsche Vereine, 7 italienische, 7 französische, 7 spanische. Und dann jeweils einer der Vereine aus den 7 steigt immer auf und ab. Und das würde ich halt spannend sehen. Ich finde es auch irgendwie, wir reden immer von der europäischen Idee und reden dann aber immer so total emotional über nationale Ligen. Und ich glaube, es wäre doch auch im Sinne der europäischen Idee, das zu machen. Und es würde das Problem lösen, dass man in der Premier League, die die führende Plattform ist und von diesen sogenannten Flywheel-Effekten sozusagen mehr Fernseheinnahmen, bessere Spieler, bessere Trainer, mehr Aufmerksamkeit, mehr Fernseheinnahmen, dass man da nochmal eine Chance hat. Und dafür muss man das radikal machen. Und die ersten beiden Punkte halt, wie präsentiert das Produkt, also was hat Fox mit der NFL gemacht, das sind kleine Schritte. Aber ich glaube, das ist halt im gewissen Rahmen in der Zwischenzeit so ein bisschen wie der Stühlerücken auf der Titanic. Und ich glaube, man muss es halt groß machen. Jetzt sagt der Philipp auch nochmal was.
Eine Sache, also ich finde vieles von dem, was Sven sagt, total bedenkenswert und auch richtig, ehrlicherweise. Man sieht ja auch schon dieses Zusammengehen im Fußball jetzt bei Holland und belgische Liga und so, nur aus der Schwäche heraus. Die waren so am Boden, dass sie gar nicht mehr anders konnten, als zusammenzugehen. Und bevor man so am Boden ist, sollte man vielleicht aus der Stärke heraus irgendwie zusammengehen, wäre eine Überlegung dazu. Aber eine andere Frage, die ich bei der NFL halt wahnsinnig gut finde, und das ist so ein Thema, was hier im Podcast auch häufiger kommt, ist diese Verknappung. Ne, also es gelingt jetzt halt auch wie im Fashion-Bereich ja Brands oder auch bei Ferrari sieht man, dass halt die verkaufen dann nur 10.000 Autos, mehr machen die gar nicht. Ja? Und das hat die NFL, glaube ich, auch sehr gut verstanden. Jetzt hast du gerade gesagt, 17 Spiele. Da hat man sich lange überlegt, ein Spiel mehr, einen Spieltag mehr. Das ist halt Wahnsinn, wie wenig es eigentlich ist. 17 Spiele nur, oder 17 Spieltage mal dann halt die Spiele, aber in Deutschland gibt es viel zu viel Fußball. Also es ist halt irgendwie DFB-Pokal, Bundesliga, internationales Geschäft, Nationalmannschaft, auch Konföderation, was da alles so ist. Viel zu viel. Und das finde ich, diese Verknappung. Also das zu managen, am Ende bist du auch ein Manager oder zumindest eine Kollegin in den USA, die Verknappung managen müssen.
Ja, ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt, weil du musst ja nicht mal so sehr auf den Fußball nur schauen, sondern du kannst ja selbst in den USA auf andere Sportarten schauen. Ne? Baseball, 130 Saisonspiele. Ja,
162.
Ja, 162. Basketball,
82,
Eishockey.
Ja. Also, 82, ja.
Das ist schon mit Sicherheit einer der...
Man sieht bei euch perfekt, wie Verknappung funktionieren kann. Das ist der Wahnsinn.
Also es ist tatsächlich einer der USPs, dass du sagst, 17 Spiele und du hast gerade gesagt nochmal, das war schon eine lange Diskussion, das jetzt auf 17 oder um das eine zu ergänzen und dann aber auch in der Position zu sein, wo jedes Spiel zählt, ja, weil ich glaube die Herausforderung für, ja, also wer kauft sich jetzt eine Saisonkarte, wenn du weißt, du kannst oder musst 130 mal, 160 mal hingehen.
Ne? Jetzt sagst du wieder, jedes Spiel zählt, ja. Dann wären ja die Playoffs in Deutschland vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Also Playoffs, abstrakt gesprochen, sind, glaube ich, eine super Sache. Ja, finde ich ja auch im American Football schön. Und das ist natürlich dieses Spannungsmoment, was auf jeden Fall auch jetzt hier nochmal dazu beiträgt, dass zum Beispiel auch die TV-Resonanz in Deutschland in den letzten Monaten wieder extrem positiv war, weil du halt siehst, was dieses Moment am Ende, wo ja, letzte Minute läuft und der Touchdown muss geworfen werden oder nicht, was das nochmal sagen wir, an Qualität für ein TV-Programm.
Aber ich finde, es ist, also nochmal mal wirtschaftlich zu sprechen, ihr seid ja mit Abstand die erfolgreichste Liga der Welt. Was macht die NFL für den Gesamtumsatz so als Gesamtgruppe?
Als Gesamtumsatz kann ich jetzt gar nicht sagen. Also das Wichtigste ist der TV-Vertrag, muss man sagen, da kommt das meiste Geld raus. Der ist ja im letzten Jahr abgeschlossen worden, ja, für 11 Jahre. Das sind, glaube ich, 110 Milliarden Dollar gewesen.
110 Milliarden, also in dem Jahr irgendwie über 10 Milliarden, die allein aus dem TV kommen, dann kommen dann
das
noch...
Das ist der Domestic-Vertrag.
Genau, dann noch international dazu, dann noch Playday, ja. Noch Tickets dazu und sowas. Also das ist riesig. Und trotzdem...
Das ist so noch ohne Game Pass. Das ist also sprich domestic free und du hast ja auch in den USA nochmal den Game Pass mit sozusagen der Red Zone, die ja zum Beispiel in Deutschland auf The Zone auf Englisch läuft unter anderem.
Und also, aber trotzdem der Punkt ist, also es ist groß, es ist riesig groß und das halt, obwohl ihr ganz wenig Produkt eigentlich anbietet, ne? Weil man müsste ja meinen, dass eigentlich die Baseball-Liga mit mehr Teams und mehr Spielen eigentlich viel wertvoller ist oder die Basketball-Liga, aber es ist nicht der Fall. Und das finde ich so ein Hinweis, den man in der Wirtschaftswelt generell lernen kann, auch hier als Zuhörer, vielleicht sagt, okay, vielleicht wird es nicht besser, wenn es mehr wird, sondern besser, wenn es halt weniger wird. Das ist erstaunlich, ne?
Ja, genau. Und also ich glaube, Gesamtumsatz sind 15 Milliarden. Ja, da siehst du auch, dass der Großteil eben aus dem TV kommt. Und das zeigt auch wieder, es ist ein, sagen wir mal, ein Entertainment-Produkt, was auch TV-seitig ausgerichtet ist. Ja, sonst wären eben die Sender auch nicht bereit, so viel zu zahlen. Und ja, zu deinem Punkt. Ich glaube, das ist so ein Best-Case-Example, ja, wo du siehst, Verknappung funktioniert. Du siehst, dass Leute eben auch bereit sind, da viel Strapazen auf sich zu nehmen und vielleicht auch tiefer in die Tasche zu greifen, wenn sie wissen, das ist einfach seltener.
Ist übrigens spannend, bei den TV-Rechten in den USA zahlen die Sender sogar tendenziell mehr, als sie damit einnehmen. Und warum tun sie das? Weil sie dann im Rahmen der Reichweite der NFL, sozusagen das letzte Lagerfeuer-TV-Event in den USA, in der Lage sind, ihr restliches Programm zu promoten und sozusagen nochmal Kunden an letztendlich lineares Fernsehen zu binden. Daher sozusagen, das war übrigens auch die Erkenntnis von Robert Murdoch, als er letztendlich mit Fox, dem vierten Netzwerk, was damals relativ irrelevant war, die NFL-Rechte sozusagen gekauft hat und gesagt hat, zum einen, ja, kriege ich damit Reichweite, ich kriege damit auch lokale Stationen und ich bekomme Relevanz. Und das Denken hat dazu geführt, dass die NFL halt auch sehr gut in der Lage ist, über Free TV in den USA zu monetarisieren, weil sie halt diese Lagerfeuerreichweite hat und damit sozusagen ja perfekt den Wert zu sich rüberzieht von den Fernsehanstalten.
Ist es eigentlich so, dass das Spiel in Deutschland oder die Spiele in England auch bewusst gemacht werden, um noch ein weiteres Fenster zu haben im amerikanischen Fernsehen. Also ich meine, das ist ja per Zeitverschiebung dann morgens früh in den USA. Also wenn das dann gespielt wird, dann ist es irgendwie 9 oder 10 Uhr. Da wird in USA kein Spiel gemacht, weil das zu früh ist. Das heißt, man hat auf einmal dann einen Tag, wo man dann morgens, mittags und nachmittags oder abends Spiele haben kann. Also hat man quasi so ein neues Auswertungsfenster. Ist das auch ein Kalkül der Internationalisierung oder ist das egal?
Also je nachdem, wo du in den USA bist, ja, hat es dann teilweise sogar einen negativen Impact. Wenn du jetzt an der Westküste bist und du spielst in Deutschland zur Mittagszeit, dann ist das auch...
Nachts, ja.
Genau. Aber grundsätzlich, klar, ich meine, das ist natürlich auch spannend zu überlegen, in welchen Zeitfenstern spielst du. Ja? Montagabend, Samstagabend, Sonntagabend.
In England waren die Spiele ja bisher, glaube ich, immer so 15 Uhr englische Uhrzeit, also 16 Uhr deutsche Zeit. Also ungefähr dann 3 Stunden vor dem normalen Anfang, 19 Uhr sonntags abends. Ist das auch für München wieder eine Uhrzeit, die da ins Auge gefasst wird? Sonntag 16 Uhr?
Also das Ganze wird, was den Spielplan anbelangt, was die Terminierung anbelangt, das kommt im Laufe des Frühjahrs. Sven, das musst noch ein bisschen dich gedulden.
Du sagst im Endeffekt, ihr redet auch mit Tom Brady, wann er sozusagen aus der Rente wiederkommt, um in München sein Comeback zu feiern?
Das wäre auf jeden Fall eine Story. Müssen wir abwarten, ob es dazu kommt. Ja, Philipp, vielleicht nochmal auf deinen Punkt Thema Internationalisierung, weil das, finde ich, ist ja im Endeffekt auch das, was jetzt meine Aufgabe ist. Ja, was es schon in England mit dem Team gibt, ja, Mexiko, Kanada, China. Ich finde das Spannende und das dann auch so ein bisschen unterschiedliche zu anderen Sportarten, dass von der Liga aus tatsächlich im ersten Schritt nicht nur auf die Dollars geguckt wird, sondern im ersten Schritt wirklich auf Fanwachstum. Ja, so ein bisschen
Thema. Ist das dann digital. Kein KPI, also was du schaffen musst, also wonach wirst du gemessen? Wirklich danach, wie viele Leute zugucken oder was ist sozusagen, was musst du delivern? Die Amerikaner haben ja immer KPIs, auch bei Jobs wie deinem, der sicherlich nicht schlecht bezahlt ist. Also woran wirst du gemessen?
Ja, also genau die Dinge, ja. Also wie entwickelt sich die Fanbasis in Deutschland? Wie entwickeln sich unsere, klar, mit dem Team zusammen in England, wie entwickelt sich das Medienprodukt insgesamt? Wie entwickeln sich Consumer Products, also Merchandising? Madden ist ein ganz großes Thema. Also Madden, muss man vielleicht nochmal ergänzen, ist ja auch der EA-Titel, wo man American Football spielen kann. Das sind die Dinge, ja, wie entwickelt sich eine digitale Reichweite? All die Dinge wollen wir nach vorne bringen und wollen da wachsen. Und
das steht auch wirklich bei dir im Vertrag teilweise mit drin?
Es steht nicht so im Vertrag mit drin, aber natürlich, ja, am Ende gucken die Leute darauf und sagen, haben wir uns weiterentwickelt oder nicht.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Die Verschwörungstheoretiker, die haben ja schon gesagt, Herr Seifert wechselt zu Springer, Frau Hopfen wechselt über BCG sozusagen zur DFL. Und jetzt haben die ja nochmal, du warst früher auch bei BCG und warst dann bei der Fortuna auch so ein bisschen in der DFL, wechselt jetzt zur NFL und nächstes Jahr müssen die Rechte vergeben werden und dann gehen die sozusagen an die Kombo Seifert und Springer?
Also, wir haben da extrem gute Verbindungen mit unseren derzeitigen Medienpartnern und die sind natürlich auch weiterhin da die ersten Ansprechpartner. Was wir sehen, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass durch den Erfolg in den letzten Jahren, ja, das Interesse auf jeden Fall wächst. Ja, viele, die an die Tür klopfen und sagen, hey, ja, wie sieht das aus? Wann laufen die Rechte aus? Können wir uns unterhalten? Aber ja, wir sind, haben wir eben drüber gesprochen, total zufrieden mit unseren derzeitigen Partnern und insofern sind sie da auch unsere ersten Ansprechpartner.
Nochmal jetzt so eine persönliche Frage an dich. Ich meine, du hast einen krassen Lebenslauf, ne? Also, die Station haben wir gerade schon aufgezählt. am Ende ist es für dich, ist ja auch ein Zeichen, attraktiver jetzt NFL-Geschäftsführer in Deutschland zu sein, als bei einem deutschen Bundesliga-Verein vielleicht im Vorstand zu sitzen oder halt irgendwie eine Position bei der DFL zu machen. Das kann man ja wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich auch besser bezahlt sein, nehme ich an.
Also ob das jetzt attraktiver ist, ich glaube, das ist auch eine subjektive Frage. Ne? Es gibt viele Leute, die sagen, hey, mein größter Traum ist es, im Fußball zu arbeiten. Und ich habe ja auch gerne gerne da gearbeitet. Für mich ganz persönlich ist es einfach ein ganz spannendes Momentum, wo du halt siehst, du hast in den letzten Jahren schon gutes Wachstum gehabt und jetzt hast du die Möglichkeit, das erste Mal wirklich auf deutschem Boden noch stärker aktiv zu werden und zu gucken, wie weit kannst du diesen Sport in Deutschland bringen? Weil am Ende musst du sagen, das ist kein Sport, mit dem die meisten Deutschen aufgewachsen sind, der aber ganz viel Traktion in den letzten
Jahren. Geht jetzt auch viel in die Schulen rein? Wolltest du wirklich auch, ist es auch deine Aufgabe, das sozusagen in der Breite als Sportart einzupflanzen oder geht es nur um die NFL, um die wenigen Kommerzialisierungsmomente? Oder willst du wirklich jetzt auch mit Schulen sprechen und da dann irgendwie Football in den Lehrplan reinbringen und so?
Also extrem gute Frage, weil für uns ist eben der Ansatz nicht zu sagen, wir kommen mit einem Spiel nach Deutschland und ja, der ganze Zirkus fliegt einmal ein und dann zwei Tage später ist er wieder los, sondern für uns geht es darum, eine ganzjährige Aktivierung und ein ganzjähriges Wachstum auch auf die Beine zu stellen. Und deswegen zum einen, als wir mit den Städten gesprochen haben, ging es eben auch darum, ja, was können wir zusammen machen, was über den Spieltag hinausgeht. Das werden wir in Frankfurt machen, das werden wir in München machen, das werden wir auch in Düsseldorf machen. Und da spielen genau solche Themen eine Rolle, nämlich ja, wie bringst du mehr Leute zum Spielen? Und da wird es im ersten Schritt Flag Football sein, was die NFL auch finanziell fördert, weil wenn du darüber sprichst, ja, wie bringst du...
Also da ist dann ohne Tackles, da sind so Flaggen im Gürtel, die man rausgerissen bekommt, damit die jungen Kinder das Spiel nicht verletzt werden, ne?
Genau, genau. Also das, sagen wir, die kontaktarme Variante von American Football, wenn du darüber sprichst, ja, und über Strategie sprichst, wie kannst du Fanwachstum kreieren, dann kannst du natürlich kurzfristig Sachen versuchen. Das ist so ein Spiel, wo du, glaube ich, einfach nochmal deutlich mehr Medienaufmerksamkeit generierst, aber auch langfristig. Ja, Hypothese ist zum einen, was hilft, mehr Leute zum Spielen zu bringen, weil die Kids, die gespielt haben, die haben auch eine höhere Affinität zum Sport. Und zum anderen auch die Frage, wie kriegst du mehr deutsche Gesichter in die Liga?
Bist du eigentlich selber jemals Footballspieler gewesen?
Nee, nie selbst gespielt.
Kennst du alle Regeln? Man hat gefragt, also würdest du alle Regeln sagen, kenne ich auch?
Also, es gibt so viele Regeln, dass ich mir nicht anmaßen würde, alle zu kennen. Ich glaube, ich könnte jetzt mir das Spiel anschauen und würde wahrscheinlich bis auf vielleicht die eine oder andere Ausnahme alle Regeln kennen. Aber ja, wenn jetzt irgendwie nochmal eine ganz verrückte Flagge geworfen wird.
Aber wenn jetzt der Coach Izume erklärt, was du gerade für Formationen auf dem Platz stehen und sowas, dann lernst du auch noch was.
Klar, da kann ich ganz viel von ihm lernen. Ja, also ich glaube, und das ist ja das Schöne, wenn du über von American Football sprichst, dass du eigentlich das ja so ein bisschen Lean Back genießen kannst und eher so ein bisschen den Entertainment-Ansatz fährst und sagst, ah, gut, schöne TV-Aufnahmen, gutes Medienprodukt und in der Halbzeit tritt noch Eminem auf. Oder aber du steigst richtig tief ein, weil zumindest für mein Empfinden gibt es keine Sportart, wo du dich so lang und so tief mit beschäftigen kannst, weil einfach die taktischen Finessen, die es da gibt, so vielfältig sind.
Wer sind eigentlich die größten oder die relevantesten Brandpartner der NFL hier in den USA, weißt du das?
Also gibt's unterschiedliche. Pepsi, großer Partner, wenn du auf Hotel guckst, Marriott, Verizon. Ja,
also was ist in Deutschland? Also wenn man da jetzt hier jemand zuhört, der also Budgets hat und sagt, okay, da scheint ja Aufmerksamkeit zu sein, die wollen was Neues machen, ich will dabei sein. Und was muss man in die Hand nehmen? Und wie könnte man überhaupt, was wir gäbe, für Flächen, für Möglichkeiten, ja, dabei zu sein?
Also Preise sind jetzt noch nicht definiert. Was klar ist, wir wollen und sehen uns da oder wollen das positionieren und sehen uns auch als Premium-Produkt. Das ist ein Spiel, was es im Jahr geben wird und was auch eine entsprechende einen entsprechenden Premium-Charakter hat. Darüber hinaus die ganzjährigen Aktivierungen. Und was gibt's für Flächen? Ja, am Ende, man sieht's auch, wenn man nach London guckt, da gibt's natürlich ein Naming Right für das Spiel. Man muss auch festhalten, ganz besonders für die NFL, die europäischen Spiele sind die einzigen, die tatsächlich eine Digitalbande haben. Das heißt, du kannst quasi aus Deutschland heraus deine Message über die Bande in die USA reinspielen, in die amerikanischen Haushalte, weil wenn du dir ein NFL-Spiel in den USA anschaust, ist das ja mehr oder weniger in Stadium zumindest werbefrei.
Wir haben ja zusammen, Alex, ich hatte das ja schon mal erzählt, das Maschinensucherteam nach Tokio und jetzt nach Peking geschickt. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass es irgendwie der Maschinensucherspieler in München wird, ja?
Ja, ich freue mich drauf, Sven. Ich höre ja auch immer im Podcast, dass ihr erfolgreich unterwegs seid. Deswegen ist das
in der zweiten deutschen Liga.
Aber jetzt mal die andere Frage. Ich mache ja hier immer im Podcast, ich mich draußen ja immer für Personalmarketing für Maschinensucher. Jetzt natürlich, viele Hörer denken natürlich, Mensch, NFL, mega spannend. Und jetzt zum ersten Mal in Deutschland Geschäftsführer. Daher die Frage, wirst du ein Team aufbauen? Und wenn ja, wo? Oder ist das dann letztendlich alles remote oder working from home?
Also ja, wir werden ein Team aufbauen. Da sind wir jetzt so in den ganz frühen Grundzügen. Und ja, wir werden auch ein Büro aufmachen.
In Düsseldorf?
Also ich glaube, wenn wir jetzt mit einer Stadt gefahren wären, ja, also 4 Jahre eine Stadt, was auch der ursprüngliche Plan gewesen war, dann wäre es einfacher gewesen, wo wir das Büro aufmachen. Jetzt mit 2 Städten ist es nochmal eine Diskussion, die wir intern führen werden, weil am Ende geht es natürlich zum einen darum, ja, wo werden Spiele stattfinden, aber auch, wo hast du schon bestehende American Football Strukturen? Wo sind deine Werbepartner? Wo sind deine Medienpartner? Insofern ist das noch nicht entschieden. Am Anfang, gerade im ersten Jahr, werden wir auch...
The Zone in München, Pro701 in München, viele DAX-Konzerne in München, das erste Spiel in München. München!
Ja, also man muss ja ehrlich sagen, auch wenn wir auf unsere Zahlen gucken, die meisten American Football Fans und Aktive auch gibt es im Westen, ja, da hast du die Historie auch, du hast eben gesagt mit Rheinfire, Frankfurt Galaxy, die Verbände, also es gibt gute Gründe für alle.
Warum ist eigentlich Hamburg da so wenig präsent in der ganzen Sache? Gibt es einen Grund für?
Also der Prozess ist ganz ursprünglich mit 9 Städten gestartet, also 9 Städte, die ihr Interesse bekundet haben und dann sind eben die 3 ins Finale gekommen.
Aber Hamburg war bei den 9 dabei?
Ich weiß ehrlicherweise nicht, weil es war vor meiner Zeit, ob Hamburg dabei war. Ja, mit Berlin ist gesprochen worden, mit Stuttgart war dabei. Ich meine auch Hamburg war dabei. Am Ende ja, ging es eben darum zu gucken, wo ist das Gesamtpaket am besten? Wo glauben wir, dass wir den größten Impact kreieren können? Und das waren die 3 Städte, die dann ins Finale gekommen sind.
Was macht ihr mit so einem Spiel in Deutschland für einen Umsatz? Was kommt dabei raus? Also ist das am Ende ja wie ein Startup jetzt so, ne, dass da jetzt geplant wird. Und wir haben es gerade gestern Abend auch schon mal ein bisschen darüber nachgedacht. Wir schätzen, das muss so bei 50 Millionen liegen. Ist das ganz verrückt?
Ich kann es euch noch nicht sagen, ja.
Was steht in deinem Businessplan drin?
Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt hier verraten werde.
Aber rechnen wir mal vor, und du nickst einfach immer nur und der Philipp sagt, ob du nickst oder nicht nickst. Also die Allianz Arena in München hat so, glaube ich, so ungefähr 7.000 Business Seats und Logenplätze. Wenn wir jetzt mal im Schnitt 1.000 Euro für so ein Business Seat und Logenplatz annehmen, wären das 7 Millionen Euro. Dann verbleiben noch so ungefähr 60.000 andere Tickets, wahrscheinlich ein Durchschnittspreis von 150 Euro. Das wären dann nochmal 9 Millionen. Das heißt, Ticketing-Einnahmen inklusive Mehrwertsteuer ungefähr 16.
Ah ja, das war
ein kurzes Nicken. Ja, ja.
Das sagt ihr jetzt.
So. Ja. Dann natürlich irgendwie, klar, die Fernseheinnahmen sind nicht additiv, die sind wahrscheinlich im Gesamtdeal verhandelt, korrekt? Da gibt es wahrscheinlich jetzt keine Extra-Einnahmen, oder?
Die Werbeeinnahmen?
Nee, die Fernseh.
Von den deutschen Spielen, ja, da gibt es ja keine Extra-Einnahmen.
Wahrscheinlich keine Extra-Einnahmen. Und dann hast du auch nochmal die Werbeeinnahmen. Und was bringen solche Werbeeinnahmen in England, um mal so einen Vergleich zu haben?
Ich kann's dir leider gerade gar nicht sagen.
Aber man würde sich, glaube ich, einen schlechten Job machen, wenn man aus dem Spiel jetzt in der Werbebannervermarktung und vor Ort aus dem Sponsoring da jetzt nicht ein paar Millionen rausholen kann.
Also okay, das heißt, wir Ticketing und Werbung, wenn wir sagen 20 Millionen, stehen sozusagen im Geschäftsführervertrag als wenn das Best Case für den Bonus von Alexander?
Ja, also dann wären es sogar nicht 50, dann wären es ein bisschen weniger.
Ja, aber du musst ja eigentlich sehen, wenn du sagst, es gibt 10 Millionen Dollar TV-Einnahmen, ungefähr 285 Spiele, Saison und Playoffs ungefähr. Das heißt, wir haben ungefähr so 35 Millionen US-Dollar, wenn ich das über alle Spiele gleich verteile. Wenn du das dann zu den 20 Millionen Euro drauf tust, bist du ungefähr bei den 50 Millionen Euro. Das heißt also sozusagen, du bist CEO von so einem anständigen Mittelständler.
Das heißt also erstmal Glückwunsch zu deinen Rechenkünsten, ja. Also tatsächlich, was ich sagen kann, ist, dass wir am Ende gerade am Anfang nach Deutschland kommen und nicht sagen, wir müssen jetzt hier den maximalen Gewinn generieren, sondern eher im Gegenteil, dass wir sagen, wir wollen investieren. Ja? Also wir wollen gucken, wie schaffen wir es eben mit dem Geld, klar, mit so einem Spiel verdienst du Geld, aber wie schaffen wir es mit dem Geld, was da verdient wird, eben den Sport insgesamt zu pushen und eher, ja, ich meine, digital so ein bisschen gedacht, ja, du versuchst eher erstmal eine Reichweite zu kreieren, bevor du über die nächsten Schritte
hast. Das heißt, du hast doch schon Pläne, welche Influencer dann irgendwie im Herbst in München vor Ort sein werden. Also werden sich viele deutsche Influencer dürfen sich freuen. Dann geht's nach München und dann wird ein bisschen gepostet.
Ich wollte gerade sagen, es sind die LinkedIn-Inbox von Alexander. Erst die Leute, die Tickets wollen, dann die Leute, die Jobs wollen und alle guten Dinge sind 3, die Influencer,
die Deals wollen.
Die sozusagen die Deals wollen. Das kriegst du noch 3 Mitarbeiter für deine LinkedIn-Inbox?
Ganz so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich, also es ist auch jetzt schon so, dass wir ganz stark mit Influencern, also Thema Super Bowl zusammenarbeiten. Ja, Heidi Klum wird jetzt am Sonntag präsent sein.
Ist aber eher für die ältere Zielgruppe, oder?
Aber ihr bringt bewusst Leute aus Deutschland oder deutsche Influencer hier nach L.A., damit die hier mit ihrer Reichweite nach Deutschland hineinsenden.
Genau, weil ich meine, am Ende Thema, also all das, worüber wir nachdenken und all das, was wir ja auch besprochen haben, kommt eigentlich auf eine Frage zurück. Wie schaffen wir es, Fanwachstum zu haben in Deutschland? Und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze, ja, Thema Leute zum Spielen bringen, Thema über TV-Leute zu erreichen, aber auch, ja, wie nutzt du digital bestmöglich? Und da bist du natürlich schnell beim Thema Influencer.
Und was ist die Plattform oder die härteste Währung beim Fanwachstum? Sind es die Einschaltquoten? Sind es die, sagen wir mal, Follower auf Instagram? Sind es die Abonnenten bei Game Pass? Was ist sozusagen da jetzt die KPI, die Kernwährung?
Es gibt nicht die eine Kernwährung, sondern es sind tatsächlich die Dinge, die du gerade angerissen hast, plus eben Consumer Products. Ja, also
Merchandise, also wie viele Leute kaufen dann am Ende die Trikots und sowas.
Genau, das Schöne ist, wenn du jetzt auf Deutschland schaust, deswegen wird Deutschland immer als Nummer 1 Wachstumsmarkt weltweit der NFL beschrieben, bist du in Deutschland schon mit eigentlich allen oder mit den meisten relevanten Themen, ja, mit Madden EA, ja, mit Merchandising umsetzen, mit Game Pass, bist du entweder Nummer 1 nach den USA weltweit oder Nummer 2.
Wow, wie erklärt sich das? Deutschland ist ja vergleichsweise kein jetzt so affines Land.
Ja, genau. Wie erklärt sich das? Ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass du natürlich eine gewisse Historie hast. Ja, es gab ja mal die NFL Europe, haben wir eben auch Ryan Fire, Frankfurt Galaxy gesprochen, 90er, Nuller Jahre. Da haben einfach viele Leute dann doch irgendwie schon Zugang zum American Football, zumindest in einigen Städten gefunden. Am Ende war es ja fast nur noch eine deutsche Liga. Und dann eben in den letzten Jahren die junge Generation,
das heißt,
die
danach gewachsen ist. Der nächste Markt, selbst Mexiko oder sowas, ist nicht so groß wie Deutschland?
Also es kommt immer darauf an, ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, wie viel Social Media Follower du hast, da ist, glaube ich, Mexiko in einigen Dimensionen vor Deutschland, ja. Aber wenn du dir die Umsätze und wenn du dir die KPIs, über die wir gerade angesprochen haben, da ist Deutschland in den meisten Themen Nummer 1 nach den USA.
Es fehlt euch eigentlich nur, wenn man so auf die Formel 1 guckt, so der Michael Schumacher, also ein deutscher Quarterback, der da wirklich mit deutschem, also es gibt ja schon eine Reihe von Spielern, die auch zum Teil sehr erfolgreich sind, aber halt nicht so präsent und die Positionen, die sie spielen, nicht so präsent sind. Aber ein deutscher Quarterback, ist da irgendwas? Ich glaube, es gibt Alex Honig oder so. Es gibt schon ein paar deutsche Quarterbacks im College-System. Ist da irgendwas absehbar?
Ja, also das wäre natürlich der große Traum, weil man hat es ja auch bei Dirk Nowitzki gesehen, ja, wie sehr das zieht und wie sehr das pusht. Und ich glaube, in Deutschland gibt es immer noch eine Reihe von Dallas Mavericks-Fans, die einfach durch Dirk Nowitzki da rangeführt worden sind. Es ist so, dass du das nicht erzwingen kannst und das natürlich schwieriger ist, weil in Deutschland einfach das Spiel insgesamt weniger verbreitet ist, als in den USA zum Beispiel der Fall ist. Aber auch da, das finde ich dann wieder spannend, wenn du überlegst, was macht die Liga extrem aktiv ist. Also es gibt etwas, das heißt International Pathway Program, wo bewusst geguckt wird, welche Spieler im American Football Nachwuchs in anderen Ländern haben vielleicht das Potenzial vom Skillset, es irgendwann mal in die NFL zu schaffen.
Hast du da, gibt's da deutsche, also ich hatte jetzt von diesem Alex gehört, weil der Coach Izumi mir das mal erzählt hat, dass der da irgendwie zumindest im College-System schon ganz relevant wohl sei. Ich folge über Instagram und sehe das ab und zu, aber kann es nicht genau einschätzen, ob der es jemals schaffen kann. Hast du da Leute im Blick, die es schaffen können?
Also ich kann es auch nicht natürlich 100% einordnen, aber du siehst schon, dass du auch, also in diesem International Player Pathway Programm, da ist es so, dass ja auch, ja, du könntest zum Beispiel auch als Leichtathlet, wenn du das entsprechende Skillset hast, könntest du daran teilnehmen. Es gibt diesen Combine, ja, wo du den Schritt machen kannst in die Trainingsquads der Teams. Und da sind auch immer deutsche Athleten dabei, weil es eben auch etwas ist, was die Liga bewusst pushen möchte, mehr deutsche Gesichter, weil auch, ja, wenn du mit Leuten in der NFL sprichst, die sagen auch alle, hey, das wäre super, wenn wir nicht nur einen Jakob Johnson oder einen Amon-Ra St. Brown oder EQ St. Brown in der NFL hätten, sondern wenn wir am besten noch einen Star-Quarterback aus Deutschland hätten.
Aber dafür, glaube ich, musst du dann sehr, sehr früh den an eine amerikanische Highschool bringen und an ein amerikanisches College, weil die Positionen, die im Endeffekt ein Leichtathlet machen kann, sind halt die sehr physisch dominant sind, wohingegen als Quarterback Erfahrungswerte, das Lesen der Spielzüge oder im Endeffekt, was die Defensive vorhat, ist halt unglaublich, muss unglaublich sozusagen eintrainiert werden, weil du das sehr schnell erkennen musst darauf reagieren und das kannst du halt nicht in diesem International Pathway Program so gut abdecken, wie jetzt vielleicht eine Position im Special Team.
Total. Und deswegen ist ja die naheliegendste Position immer der Kicker. Ja, da kannst du vielleicht noch aus dem Fußball irgendwie konvertieren. Und gerade Quarterback ist ja so wahrscheinlich die technischste Position und wo du genau das, wenn Erfahrung brauchst und da es dir mit Sicherheit gut tust, wenn du auf guten Highschools und auf guten Unis waren, die genau das eben in den Vordergrund stellen.
Okay. Also ich glaube, jetzt haben Sven und ich alle Fragen, uns haben wir ja gerade kurz abgestimmt, alle Fragen abgeschossen. Wir haben versucht, möglichst viel schon aus dir rauszubekommen. Wir freuen uns auf das Spiel jetzt, wenn der Podcast erscheint, heute Abend. Das ist irgendwie Sonntagabend und wenn ihr nachhört, dann geht's wieder los im September ist ja der Kickoff der neuen Saison dann und dann irgendwie das Spiel ist dann auch irgendwann im Herbst. Mehr weiß man noch nicht, ne?
Genau, gegen Ende des Jahres, genaue Terminierung folgt dann wahrscheinlich bei der Bekanntgabe des Spielplans der NFL. Aber auch das, ne, ist was mit den Teams, was mit der Liga etc. abgestimmt werden muss. Insofern müssen wir da noch ein paar Wochen
und dann warten. Tickets, wenn man sich jetzt registrieren möchte, wie heißt die Seite, wo man sich registrieren kann?
NFL.com/Munich. Gerne noch registrieren.
Und dann das Ticketing läuft dann logischerweise auch über Ticketmaster, wie das in den USA ist?
Da sind wir auch im Moment noch dabei zu gucken, welche Lösung am besten für Deutschland funktioniert. Aber Ticketmaster ist dann...
Eventim.
Manche Hörer wissen es, glaube ich, gar nicht. Ja, der Philipp ist Aufsichtsrat bei CTS Eventim AG. Und also dementsprechend nach dem Podcast hier sozusagen werden wir nochmal über die Ticketing-Rechte hier im Kleinen reden.
Also was wir brauchen, ist ein stabiler Server.
Den gibt es da auf jeden Fall. Also da legen wir ein Handfeuer ins Feuer. Die machen das Ticketing für Olympia alles. Also das ist gar kein Problem. Gut, alles klar. Alex, vielen Dank. Bist du am Stadion logischerweise am Sonntag, ne?
Genau, wir haben eine ganze Reihe deutscher Gäste da auch vor Ort.
Wer ist du dabei?
Vertreter von der Bundesliga, von Bayern München.
Donata ist auch da?
Die ist auch da, genau.
Auch von Bayern, der Oli Kahn und so da?
Der kommt nicht, nee, wir haben aber andere Clubvertreter da und dann haben wir halt ja einige Gäste, Influencer, haben wir eben schon drüber gesprochen.
Sind noch ein paar andere, also Heidi Klum ist dann da, wer noch?
Ja, Sänger von Revolverheld, Fitness-Influencer etc., also ganze Reihe unterschiedlich. Die Elevator Boys, glaube ich.
Alle ein paar davon treffen wir heute Abend, schon auf der Vorparty sozusagen. Also schöne Grüße, Imke, Johannes Strate, also insofern, das wird heute Abend eine lustige Party, du hast sie gerade genannt. Okay, also vielen Dank, dass du uns hier sozusagen eingeladen hast in das Media Center hier. Sehr, sehr beeindruckend. Sven und ich hatten schon jetzt irgendwie im Podcast hier einiges erlebt, also Elbphilharmonie und viele, viele Road-Aufnahmen und jetzt mal wieder so ein Ding hier. Echt cool. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.